Heute zu Gast bei Behind the Sea Dietmar Meding. Dietmar ist der CEO der SHD Group und wer schon mal eine Küche geplant hat oder zumindest mitgestaltet hat im Geschäft, der hat wahrscheinlich schon mal eine Lösung der SHD Gruppe berührt. Denn die machen hauptsächlich Planungssoftware und ERP-Lösungen für die Möbel- und Küchenindustrie. Dietmar hat lange Zeit auch bei SAP, Reply, Telestream und bei Google gearbeitet, auch maßgeblich in Sales-Rollen und was er dort alles mitgenommen hat und jetzt auch im C-Level anwendet, das hat er mir im Podcast verraten, also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Fun Fact, man hat eine Küche so etwa 14 Jahre durchschnittlich, also könnt ihr euch jetzt zu Hause auch einmal ausrechnen, wann ihr euch wahrscheinlich die nächste Küche zulegen werdet. Eine Sache ist für mich besonders hängen geblieben und zwar die drei Kriterien, auf die Dietmar besonders achtet, auch wenn er neue Leute einstellt oder auch wenn er seine Leute intern managt. Und das sind die Themen Integrität, Ambition und Intelligenz. Und wie er diese Sachen erstmal versteht und dann auch challenged bei den Leuten und natürlich auch entwickelt, das erfahren wir gleich im Podcast. Also ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Los geht's mit Dietmar Meding, CEO der SHD Group. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Dietmar, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke dir. Ich bin ganz gespannt.
Ich auch. Ich bin heute zu Gast bei euch. Ihr habt hier schönes Büro, schön hell, habe ich vorher schon gesagt. Stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, ich heiße Dietmar Meding. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Ich bin eigentlich von Hause aus gelernter Physiker. Das habe ich mal vor 100 Jahren studiert. Und habe aber eigentlich immer in der Softwarebranche gearbeitet. Inzwischen, nämlich seit genau einem Jahr, bin ich jetzt für die SAD-Gruppe zuständig. Und die SAD-Gruppe ist ein Nischenplayer, und zwar im Möbel-Software-Business. Und da sind wir marktführend in Deutschland und auch in einigen europäischen Ländern.
Sehr cool. Also ich habe mir, glaube ich, vor 4 Jahren eine Küche gekauft. Das war genau während der Pandemie und da konnte man natürlich keine Küchen anschauen. Und da hatten wir dann so einen Zoom-Call oder irgend so einen VC mit jemandem von dem Küchenplaner. Und der hat wahrscheinlich die Software von euch verwendet. Oder?
Die Wahrscheinlichkeit dafür ist zumindest ziemlich hoch. Also ich würde mal sagen, mindestens mal jede zweite Küche in Deutschland wird mit unserer Software geplant und geordert und das hat natürlich visuelle Effekte und das hat planerische Auswirkungen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass du das vielleicht sogar mit einer SAD-Küche, mit einer SAD-Software gemacht hast. Und du warst da natürlich nicht der Einzige, denn die Pandemie war ja sowas wie eine Sonderkonjunktur für unsere Kunden, so etwa wie die Fahrradhändler, die in der Zeit sehr viele Fahrräder verkauft haben. Aber kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Das führt natürlich auch dazu, dass unsere Möbelhändler im Moment nicht so eine super, super Zeit haben, weil diese Sonderkonjunktur natürlich auch dazu geführt hat, dass viele Kunden sich mit Küchen und sonstigen Möbeln eingedeckt haben und jetzt erstmal kurzfristig keinen Bedarf mehr haben.
Das stimmt natürlich. Gibt es denn auch noch, also wahrscheinlich ja, aber wie würdest du das einschätzen? Ist denn so der Digitalisierungsgrad, benutzt jeder so eine Planungssoftware oder gibt es auch noch ganz viele da draußen, die das gar nicht benutzen?
Ja, das ist schon sehr weit verbreitet. Also ich würde schon sagen, dass der allergrößte Teil der Küchenstudios oder der entsprechenden Abteilungen bei großen Möbelhändlern mit so einer Software ausgestattet ist. Und da sind wir eben einer davon. Wenn du mich nach dem allgemeinen Digitalisierungsgrad in der Branche fragst, da würde ich sagen, gibt es noch Raum für Verbesserung.
Okay. Was gehört denn da noch dazu? Und dann kommen wir auch so ein bisschen dazu, dass ihr ja, das macht ja nicht nur das, sondern ihr habt ja auch noch andere Bereiche. Wenn man so ein bisschen recherchiert, sieht man, ihr seid ja eine Gruppe, also ein Zusammenschluss aus vielen Firmen. Planungssoftware ist nicht das Einzige. Schieß mal los, was gibt's noch?
Ja, wir haben neben vielen Produkten, die für die Möbelbranche relevant sind, haben wir zwei große, sagen wir mal so, Flagship-Produktlinien. Das eine ist eben dieses Thema Küchenplanungssoftware und der Bereich, der traditionell noch größer und noch weiter verbreitet ist, ist eben das Thema ERP-Lösungen für den Möbelhandel, also Warenwirtschaft. Ne? Die gesamte betriebswirtschaftliche Infrastruktur wird im Möbelhandel in Deutschland mit einer noch höheren Wahrscheinlichkeit mit SAD-Produkten gehandelt. Und daneben haben wir noch andere Produkte. International sind wir vertreten, wie du richtig gesagt hast. Unsere Töchterunternehmen in Italien, in Frankreich, in Benelux und in UK machen prinzipiell das Gleiche. Sie tun es bislang allerdings auch noch mit eigenen Lösungen, weil wir diese Unternehmen akquiriert haben über die letzten Jahre in ihren jeweiligen Märkten. Und natürlich, und da kommen wir bestimmt später nochmal dazu, ist auch für mich eine große Aufgabe jetzt, da aus dieser Gruppe von Einzelunternehmen wirklich ein Unternehmen zu machen. Das geflügelte Wort hier intern lautet OneSHD.
Mhm. Okay, da kommen wir gleich nochmal dazu, wahrscheinlich, wenn ich dich auch frage, was auch aktuell deine Challenges sind. So zur Größenordnung, ihr habt ja so 100.000 Anwender. Wie viele Mitarbeiter habt ihr gerade?
Ja, so 650 etwa. Mhm. Wir sind ja wiederum Teil einer übergeordneten Gruppe. Unser Shareholder ist ja ein Private Equity Fonds, Firma Bregal. Bregal Unternehmerkapital mit Sitz in München. Und die Bregal hat sich mal vor ein paar Jahren überlegt, wir haben jetzt so viele Softwareunternehmen in unserem Portfolio, dass wir da vielleicht eine Holding darüber spannen. Dieses Unternehmen heißt Genie, G-E-N-I-I, auch mit Sitz in München. Und die Genie ist etwa 400 Millionen Euro groß inzwischen und umfasst neben SAD, also dem Retail-Sektor nennen wir es mal, auch noch Unternehmen im Manufacturing-Bereich, im Public-Sector-Bereich und im Healthcare-Bereich. Und natürlich profitieren wir da auch von Synergien in diesem Bereich.
Ja, sehr interessant. Sagt ihr irgendwelche Aussagen zum Umsatz ungefähr? Ich habe online noch was gefunden, glaube ich, aus 2022.
Bei SAD meinst du?
Ja.
Ja, ist ungefähr ein Viertel von Genie, also ungefähr 100 Millionen.
Okay, cool. Ja, dann sind wir schon so ein bisschen auch an der Frage, was sind denn so als CEO, Group CEO von SAD so die Challenges? Jetzt hast du gerade schon eine vorweg genannt, wahrscheinlich die Zusammenführung der Einzelunternehmen, aber was würdest du noch so ergänzen?
Ja, wir haben auch da, kennt hier im Unternehmen jeder das Akronym IIC oder IEC. Das steht für Innovation, Internationalisierung und Culture Change, und das sind genau die Herausforderungen, die wir jetzt haben und aber auch die Potenziale, die wir noch heben können. Die SAD-Gruppe ist ein strunzgesundes Unternehmen, sind sehr profitabel, wir haben eine sehr loyale Kundenklientel. Ich glaube, wir haben eine sehr treue Kundenbasis, die unsere Produkte schätzt, weil sie zuverlässig sind, weil sie maßgeschneidert sind für den Möbelhandel. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass in diesem Möbelgeschäft, und wenn du mal nachdenkst, du hast eben gesagt, vor 4 Jahren hast du dir eine neue Küche gekauft. Jeder kennt eigentlich Möbelhändler, weil über viele Dekaden, beinahe hätte ich gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg, ist der Möbelhändler sowas wie der Gatekeeper, wenn ein Kunde sich irgendein Stück Möbel kaufen will. Mhm. Weil das traditionell nicht online gemacht wird. Spätestens dann nicht, wenn es um die wirklichen komplexen Produkte wie und Artikel wie Küchen zum Beispiel geht, die hoch individuell konfiguriert werden müssen. Mhm. Aber selbst bei einem Sofa, und wenn es dann um den entsprechenden Stoff geht oder das Material oder die Farbe oder wie es sich anfasst, das willst du alles physisch erleben. Und das hat sich über die letzten vielen Jahrzehnte eigentlich im Prinzip gar nicht wahnsinnig verändert. Also ein Möbelhaus sah vor 30 Jahren grob gesagt, ungefähr so aus wie heute. Mhm. Ich glaube aber, und warum sage ich gleich, dass sich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren viel mehr verändern wird in diesem Geschäft, als es vielleicht in den letzten 30, 40, 50 Jahren getan hat.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Das liegt einfach daran, ich meine, wer sind die großen Player im Möbelgeschäft? Das ist der Händler, haben wir gerade schon festgestellt. Das ist der Konsument, am Ende der Kunde, der Endkunde. Und das ist der Möbelhersteller. Wenn in den letzten vielen Jahren ein Kunde eine Küche, ein Sofa, einen neuen Schreibtisch kaufen wollte, ist er zum Möbelhandel gegangen. Und der Möbelhandel hat dann dem Möbelhersteller ins Buch diktiert, was der zu produzieren hatte. Etwas vereinfacht gesprochen. In Zukunft wird es mehr Kanäle geben, wo sich Konsumenten den direkten Weg zum Hersteller suchen. Und natürlich ist es so, dass Hersteller auch ein gewisses Eigeninteresse daran haben, den direkten Kontakt zum Endkonsumenten zu finden. Und das wird natürlich durch das Internet im Grunde schon lange, aber mittlerweile ist es wirklich auch salonfähig sozusagen und mehr üblich, wird natürlich auch ermöglicht. Mhm. Und ich glaube, eine unserer Aufgaben ist, dass wir diese drei Player miteinander noch besser verzahnen, noch besser orchestrieren und noch mehr miteinander kommunizieren, wie wir so eine Koexistenz von allen drei Playern geschmeidiger, einfacher in Zukunft mitgestalten können mit Technologien. Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, wird das Ganze dann natürlich nochmal zusätzlich befeuern. Also ich habe meine Küche 17 Jahre alt zu Hause. Damit liege ich über dem Durchschnitt, denn der deutsche Durchschnitt ist 14 Jahre.
Wow.
Also bin ich eigentlich schon 3 Jahre überfällig. Und vor ein paar Wochen habe ich mich selbst also mal hingesetzt. Ich sitze ja, wenn du so willst, jetzt an der Quelle und habe mich mal gefragt, Mensch, lass mich mal ein bisschen inspirieren durchs Internet. Wie sehen heute Küchen aus? Und natürlich gibt es da auch genug Quellen. Du kannst dir schöne Bilder angucken. Aber wenn es darum geht, dass du insofern eine Inspiration bekommen möchtest, wie könnte denn für dich mit deinem speziellen, spezifischen Geschmack eine Küche in Zukunft aussehen? Um ein bisschen auch so ein schmackhaft machen, so einen Faktor zu erleben, das ist noch sehr dünn. Das wird sehr technokratisch, sehr schnell. Das heißt, wenn ich dann irgendwie in sowas wie eine Planung gehen möchte, damit ich mir das ein bisschen besser visualisieren kann, kommen dann schnell solche Fragen wie sind die Maße, wie ist denn der Raum gestaltet, wo ist denn das Fenster, wo ist denn die Tür, alles so Dinge, die am Ende natürlich wichtig sind, die aber keinen großen Spaß machen. Im ersten Schritt aber willst du eigentlich eher sowas haben wie könnte sowas aussehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Und die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage, wenn du das Internet benutzt, ist natürlich sehr viel kleiner, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Es gibt im Markt durchaus auch schon die ersten Player, die sowas entwickelt haben. Keine Wettbewerber von uns, sondern eher Küchenhersteller, die zum Beispiel sowas entwickelt haben wie einen Küchentinder. Kitchen-Tinder. Das ist ganz einfach. Ne? Du hast also so eine App und da guckst du drauf und dann werden dir ganz viele Bilder vorgeschlagen, wie Küchen, tatsächlich authentische Küchen, die irgendwo installiert sind, wie die aussehen.
Okay.
Und du sagst einfach, ich wische nach rechts, gefällt mir, ich wische nach links, gefällt mir nicht. Das machst du irgendwie 100 Mal. Und eine Intelligenz im Hintergrund sagt dann, aha, ich weiß jetzt ungefähr, was du für einen Geschmack hast. Ich baue daraus jetzt mal eine virtuelle Küche.
Interessant.
Und zeig dir die mal. Und frag dich mal, ob ich dich richtig verstanden habe. Ist das ungefähr das, was du dir vorstellst? Sowas ist die Zukunft. Und solche Produkte sollten auch in Zukunft von uns kommen, die wir dann entweder den Konsumenten oder den Herstellern oder den Händlern oder allen dreien zur Verfügung stellen und sie auf intelligente Art und Weise vernetzen. Mhm. Damit möglichst schnell natürlich Lust gemacht wird auf eine neue Küche, ein neues Möbel. Mhm. Und schnell aber auch der Kontakt zum richtigen Ansprechpartner hergestellt wird, damit eine Transaktion am Ende des Tages möglichst unkompliziert hergestellt wird. Mhm. Das sind alles Dinge, die sind tatsächlich immer noch relativ neu in dieser Branche oder sogar noch sehr neu. Und natürlich möchte ich, dass wir da ganz vorne dabei sind. Das ist Innovation. Internationalisierung heißt, dass wir diese Sammlung von Unternehmen in den verschiedenen Ländern so miteinander verzahnen, dass sich alle als ein Unternehmen verstehen, dass wir unsere Kräfte bündeln in der Entwicklung, im Know-how. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen auf diese Märkte und die müssen wir eigentlich noch viel, viel sinnvoller und viel effizienter nutzen können. Dafür sind wir bislang noch nicht aufgestellt gewesen, aber das ändert sich genau jetzt in 2025. Das wird für uns ein Transformationsjahr, macht irre Spaß, ist auch irre anstrengend, aber das Potenzial davon. Und dabei ist natürlich, dass wir diese Power von über 600 Mitarbeitern viel effizienter nutzen und die Vielfältigkeit, wo wir bislang, wenn man ganz selbstkritisch ist, noch in Silos gearbeitet haben, nebeneinander her, Das habe ich zum Beispiel bei meinem letzten Arbeitgeber bei der Google gesehen. Das hat ein irres Potenzial und das müssen wir erstmal noch heben. Also ich bin sehr positiv, dass wir diesen schönen Trend dieses Unternehmens noch sehr viel weiter treiben können und noch in ganz andere Sphären heben können. Und dann gibt es natürlich das C, was ich eben angedeutet hatte, IIC, Culture Change. Mhm. Und das fängt schon mit dem C an. Ich sage nicht Kulturwandel, K, sondern C. Wir müssen auch wirklich als internationales Unternehmen agieren. Und so banal das klingt, in dieser Branche ist eine Englischsprachigkeit nicht unbedingt selbstverständlich.
Ja, klar. Ja.
Okay. Das ist eine Komponente von vielen.
Das Innovationsthema ist interessant. Also quasi die Innovation liegt hauptsächlich in der Technologie wahrscheinlich, oder? In der Küche gibt es wahrscheinlich auch dann irgendwann Innovationen, so smarte Kühlschränke und solche Sachen, das gibt es ja jetzt schon. Aber wo könnt ihr da, also wie weit gibt es sozusagen euer Wirkungsgrad
aus also eurer Rolle? Erstmal Innovation sehe ich natürlich schon für ein Softwareunternehmen viel in der Technologie selbst, aber nicht nur.
Okay.
Denn Innovation heißt natürlich auch, dass wir andere Prozesse vielleicht aufsetzen, dass wir eine andere Zusammenarbeit fördern, viel innovativer miteinander sprechen. Also Innovation Hubs, was an sich gesehen jetzt auch nichts spektakulär Neues ist, aber für uns als Unternehmen neu ist. Innovation Hubs heißt, wenn wir an 5 verschiedenen Standorten, an 5 verschiedenen Küchenplanungssystemen arbeiten, warum sollte man nicht unsere besten Spezialisten zusammenstecken in einen de facto physischen oder virtuellen Innovation Hub und die mit ihren unterschiedlichen Ansichten dann vielleicht das Tool der Zukunft bauen, was unter Umständen auch ganz anders funktioniert als in der Vergangenheit.
Stimmt, ja.
Das sind Dinge, dieses typische Out-of-the-Box-Denken, was man ja oft immer hört, das kann man auf diese Art und Weise praktizieren. Oder, ich hatte eben die Genie erwähnt, die in ihren verschiedenen Verticals aktiv ist. Wenn es darum geht, Kundensupport über wirklich clevere Chatbots zum Beispiel in Zukunft auch unkomplizierter zu machen, dass die Kunden nicht genervt sind von solchen Bots, sondern schneller zum Ziel kommen. Mhm. Ich glaube nach wie vor, das geht, wenn man diese Chatbots clever macht. Das hat in erster Linie gar nicht so sehr mit der Branche oder Retail oder nicht zu tun. Das kann man im Manufacturing-Bereich oder im Healthcare-Bereich, hat man genau die gleichen Herausforderungen. Und insofern haben wir auch auf der Ebene Innovation Hubs gebildet, wo wir übergreifend, zum Beispiel auch im Bereich AI, miteinander sprechen und an Technologien, an Innovationen, an Herangehensweisen arbeiten. Und das zahlt alles auf dieses erste I, Innovation, ein.
Interessant. Würdest du es so ein bisschen auch mit der Automobilindustrie vergleichen, das Konstrukt Konsument, Hersteller?
Ja, ganz klar. Ja. Also ich glaube, die Automobilbranche hat sich da schon ein paar blutige Nasen geholt in den letzten Jahren. Und ich glaube, man muss auch da sehr vorsichtig sein, dass man nicht auf jeden Zug aufspringt. Aber dass man auch nicht immer nur alle Dinge weiter so macht, wie sie vielleicht seit vielen Jahren laufen. Diesen Spagat hinzukriegen, bedeutet ja auch am Ende Management. Ja? Also was ist vielleicht zu früh, zu schnell, zu unüberlegt, zu unreif? Und wo muss ich aber aufpassen, dass ich auch nicht zu lange warte oder zu vorsichtig bin oder meine, ich müsste mir erstmal alle beliebigen Informationen zusammenziehen, bevor ich irgendein Wagnis oder irgendein Risiko eingehe. Ich glaube, das kann man an der Automobilbranche ablesen. Zum Beispiel dieser Wandel von der Verbrennertechnik jetzt zur Elektromobilität, der für die Automobilbranche auch ein ganz schmaler Grat ist. Was ist zu schnell und was ist zu langsam? Und die Chinesen, die uns jetzt mit Elektroautos fast überschwemmen, die so viele Neuheiten rausbringen in so kurzer Zeit, dass man kaum mehr nachkommt. Aber ich glaube, da muss man auch sehr aufpassen, dass man nicht zu arrogant ist und denkt, Mensch, uns hat schon immer die Automobilbranche gehört, in Anführungszeichen, und das wird es auch weiterhin. Nein, das wird es nicht selbstverständlich weiterhin, wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind. Und wenn wir nicht wettbewerbsfähig bleiben. Genau das Gleiche gilt für uns auch. Innovation um der Innovation willen kann manchmal funktionieren, dass man wirklich überlegt, auch da wieder Beispiel Google, die haben wirklich manchmal Innovationen auf den Markt gebracht, obwohl sie überhaupt keine Ahnung hatten, wofür die eigentlich gut sein könnten. Und dann setzen sie sich am Ende doch irgendwo durch und bilden einen Markt. Dafür muss man aber wirklich eine herausragende Marktposition haben. Ja. Und Innovation um der Innovation willen ist auch nicht immer gut. Ja? Aber Innovation als Leitgedanke, das finde ich schon sehr wichtig, gerade wenn man Softwarehersteller ist.
Jetzt hast du schon zweimal Google gesagt, deswegen gehen wir mal ein bisschen auf deinen Werdegang, wie du da hingekommen bist. Ich bin heute ja hierher gefahren mit dem Auto und dann habe ich auch an Google gedacht und an dich natürlich, weil du da vorher warst und dachte mir so, Mensch, wie selbstverständlich man eigentlich so Google Maps zum Beispiel annimmt und dann hat man das halt einfach und kann da nachgucken. Wenn die das einem wegnehmen würden oder so oder halt dann, selbst wenn die das, glaube ich, kostenpflichtig machen würden, würde das dann wahrscheinlich jeder zahlen. Also hast recht, die haben natürlich dieses Innovationsthema sehr, sehr gut im Griff. Erzähl mal, was müssen wir als erstes verstehen, um zu verstehen, wo du heute bist? Physik studiert, hast du gerade vorhin schon gesagt. Wie ging es denn dann weiter?
Also nach meinem Studium bin ich gleich irgendwo in die Softwarebranche eingestiegen, in einem kleinen Systemhaus in Paderborn, wo ich auch aufgewachsen bin. Und dann bin ich relativ schnell zu einem amerikanischen Softwarehersteller gegangen im Computer-Aided Design-Bereich, PTC. Und habe da, würde ich sagen, Vertrieb gelernt und nicht intuitiv, sondern wirklich sehr, sehr strukturiert. Die waren regelrecht ausbildungsbesessen, wenn es darum ging, Vertrieb zu verstehen und wie ich systematisch machen kann. Und natürlich habe ich da auch gelernt, dass Vertrieb nicht etwa dann gut gemacht ist, wenn man im Eskimo einen Kühlschrank verkaufen kann. Im Gegenteil, ist genau schlechter Vertrieb. Vertrieb hat eigentlich eher die Funktion zu moderieren, ne, zwischen einem zum Beispiel Technologie- oder Softwarehersteller und dem Kunden. Und man darf nicht davon ausgehen, von vornherein, dass der eine weiß, was der andere braucht oder der, der womöglich was braucht, schon genau weiß, was er braucht. Und das muss moderiert werden. Ich glaube, das ist die eigentliche Aufgabe, die Vertrieb zu erfüllen hat. Und je komplexer und beratungsintensiver die Produkte, desto anspruchsvoller ist dieser Moderationsprozess. Das habe ich da gelernt. Von PTC aus bin ich zu SAP gekommen. Mhm. Das war 2007, 2008. Damals schon für das Thema Cloud. Es hieß nur noch nicht so, weil dieser Terminus Cloud, glaube ich, erst so 2009 oder sowas gekommen ist. Damals ging es noch um die Software-as-a-Service-Lösungen von SAP, die auch damals da noch sehr neu waren. Ist ja schon ewig her. Und ich war für die Feldorganisation, also auch wieder Vertrieb, Pre-Sales, Channel zum Beispiel zuständig in Deutschland, später dann in DACH und dann noch etwas später für EMEA. Ich war 6 Jahre bei der SAP und bin dann von der SAP zu einem italienischen IT-Service-Dienstleister gegangen, nämlich der Firma Reply mit Sitz in Turin. Die sind inzwischen auch ziemlich groß geworden. Die müssten jetzt so vielleicht 15.000 Mitarbeiter haben. Mhm. Und damals habe ich auch das SAP Cloud Business weiter aufgebaut für die Reply, auch international. War auch eine ganz interessante Komponente, weil ich da natürlich auch ein Partner von der SAP war. Mhm. Also das heißt, ich habe jetzt nicht nur die Vendor-Seite gesehen, sondern auch die Partner-Seite gesehen und den war Teil des Channels. Und bin dann später zu Google Cloud gekommen und habe ja da dann auch die Channel-Seite hier in Deutschland verantwortet. Und diese Komponenten zusammen haben mir einen ganz guten Überblick für alle Seiten, für die Herstellerseite, für die Vertriebsseite, die Kundenseite ja sowieso aus Vertriebssicht und gebracht. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Basis gewesen für das, was ich jetzt heute mache, dass ich natürlich ein Stück weit selbst diese Herausforderungen dieser verschiedenen Winkel eines Geschäfts selbst erlebt habe und hoffentlich deswegen auch ein gewisses Verständnis dafür entwickelt habe.
Ja, auf jeden Fall sehr spannende Softwarekunden oder nicht Softwarekunden, sondern Softwarestationen bei dir gehabt.
Ja, also. Der große Unterschied hier ist, jetzt vielleicht abgesehen von der konkreten Rolle, ist, dass ich immer das war, was man neudeutsch Cross-Vertical nennt. Mhm. Also ich habe immer über branchenübergreifende Verantwortung gehabt. Das ist hier natürlich ganz anders. Hier habe ich eine sehr spezifische Branche zu verantworten, nämlich diese Möbelbranche. Und trotzdem glaube ich, ich meine, ich kann diesem Unternehmen ja nicht beibringen nach einem Jahr, wie sie ihr Möbelgeschäft zu machen haben. Das weiß ich nicht besser. Da gibt es ungefähr 650 Leute, die das wahrscheinlich nach wie vor besser wissen als ich. Aber vielleicht ist genau das auch gar nicht unbedingt gefragt, sondern vielleicht ist hier eher gefragt, was für grundsätzliche Tendenzen, was für grundsätzliche Entwicklungen gibt es in anderen Branchen und was können wir vielleicht aus diesen Entwicklungen lernen für diese? Ich hatte es eben schon mal gesagt und ich sage das mit allem Respekt. Diese Branche ist eine sehr konservative Branche. Mhm. Und du hattest eben selbst die Automobilbranche mal erwähnt, was man vielleicht davon lernen kann oder was man da vielleicht ablesen kann. Ich glaube, das gibt es in vielen Bereichen. Mhm. Was kann die Möbelbranche aus ganz anderen Branchen lernen und was lässt sich hier adaptieren? Denn ich glaube, an manchen Stellen ist diese Branche ein paar Jahre zurück. Und das hat einerseits Nachteile, das hat aber vielleicht sogar den Vorteil, dass man ein bisschen die Zukunft an anderen Branchen ablesen kann und das hoffentlich möglichst schnell und möglichst gut auch für sich adaptieren kann und daraus lernen kann.
Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie siehst du das Thema C-Level? Wir haben jetzt auch vor kurzem in dem C-Level-Netzwerk Behind the Sea auch mal diskutiert, wie sieht C-Level in 2030 plus aus? Wir haben uns vorher gerade im Vorgespräch unterhalten, dass wahrscheinlich in den nächsten 4 bis 5 Jahren sich die Welt auch maßgeblich verändern wird. Wie blickst du auf C-Level? Wie hast du es auch empfunden, dann im C-Level selber tätig zu sein? Erzähl mal ein bisschen.
Also erstmal glaube ich gar nicht, dass das so ein großartiger Unterschied ist zu irgendwelchen Managementrollen, die ich vorher hatte. Ist jedenfalls meine Wahrnehmung.
Okay.
Klar, du hast einerseits eine ganzheitliche Verantwortung für alle Bereiche, aber du hast typischerweise dann in dieser Rolle auch immer Leute, die ihr spezifischeres Metier einfach sehr gut beherrschen. Und ich bin jetzt ein Typ, der sich nie selbst irgendwie wahnsinnig ernst oder wichtig genommen hat. Das ist mir auch regelrecht, ja, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, mich nicht zu wichtig zu nehmen. aber ich nehme die Mission immer sehr ernst. Und ich habe überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil, mich auf Leute verlassen zu können. Wichtig ist natürlich jetzt nach einem Jahr für mich, dass ich die richtigen Leute für mich zusammengesucht habe, denen ich vertraue, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, die mir sehr offen sagen, wenn irgendwas schiefläuft und nicht drumherum taktieren, dass wir gegenseitig sehr transparent sind miteinander, dass wir uns nichts vormachen. Also Vertrauen ist so ein Soft-Faktor, aber es ist vielleicht der wichtigste Faktor überhaupt für mich im Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern. Auf die muss ich mich verlassen können. Ich glaube, das ist Priorität Nummer 1, dass du dir dein Team zusammenbaust. Das muss natürlich nicht unbedingt immer heißen, dass man neue Leute reinholt oder alte Weggefährten hier hinholt, sondern auch die Leute, die da sind, versteht, sie vielleicht an manchen Stellen coacht, aber sich auch selbst coachen lässt von diesen Leuten und sich da auch nicht zu schade dafür ist. C-Level sehe ich so gesehen gar nicht so anders. Aber am Ende des Tages bist du für alle Entscheidungen natürlich auch mitverantwortlich. Das ist schon ein gewisser Unterschied.
Hast du irgendwelche Best Practices, wie man sich so ein Team zusammenbaut? Also zum Beispiel erstmal, wie findet man überhaupt heraus, was man schon alles im Unternehmen hat? Wie differenziert man dann, was man noch braucht? Und wie kriegt man das, was man noch braucht? Also
ja, ich meine, so banal das klingt, aber es geht natürlich nachher mehr und mehr um handwerkliche Themen. Ne? Wer ist kompetent in welchen Bereichen? Aber in erster Linie, gerade wenn Leute schon ihren Job und ihre Rolle mehrere Jahre gemacht haben, dann muss man ja unterstellen, dass sie eine gewisse Kompetenz dafür haben. In erster Linie geht es darum, was sind das für Typen? Ich muss einfach sprechen mit diesen Menschen. Ich muss sie kennenlernen. Ich muss verstehen, was sie treibt, was sie bewegt, was sie motiviert, was ihre Ziele sind, wie ambitioniert sie sind. Für mich spielen immer 3 Dinge eine Rolle. Intelligenz, Ambition und Integrität, das sind immer die 3 Faktoren für mich. Intelligenz klingt platt, aber dass jemand analytisch ist, versteht, wenn du auch in Analogien sprichst oder abstrakt Dinge formulierst, das ist wichtig. Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht immer. Ambition, natürlich, will ich da bleiben, wo ich jetzt bin, da habe ich den Anspruch, mich weiterzuentwickeln, habe ich den Anspruch, meine Verantwortung weiterzuentwickeln und meinen Bereich weiterzuentwickeln oder bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ist? Und da brauche ich schon ein gewisses Maß von Ambition. Ich mag das Wort Ehrgeiz nicht, aber Ambition ist schon richtig, hat eine gewisse Deckungsüberlappung mit Ehrgeiz, klar.
Ja.
Aber wir müssen eigentlich immer den möglichst höchsten Anspruch an uns selbst haben und an unsere Aufgaben. Und das erwarte ich dann auch von einem, zum Beispiel einem Leadership-Team, dass man ambitioniert ist, auf eine gute Art und Weise. Nicht auf eine Ellenbogen-Art und Weise, aber auf eine gute Art und Weise. Und dann, was sicherlich am schwierigsten zu bewerten ist und zu messen ist, kann man sowieso nicht messen, ist Integrität. Habe ich gewisse ethische Grundsätze? Habe ich einen vernünftigen Kompass und weiß, was richtig ist und was falsch ist? Und wenn ich diese drei Komponenten habe, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich einen sehr guten Mitarbeiter oder eine sehr gute Führungskraft im Team habe.
Mhm. Wie prüfst du das? Also ich glaube, Intelligenz kann man schon, wenn man jetzt sich neue Leute oder halt bestehende Leute analysiert, angucken. Ich glaube, Ambitionen muss man einfach so ein bisschen Fragen stellen, offene Fragen.
Ja, ich glaube, zu allen drei Punkten, ne, musst du ja ein bisschen auch nicht gezielt, es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie so ein Verhör oder sowas oder so ein Assessment mache, sondern
ja,
ne, mit den 5 bis 10 Leuten, die ganz eng mit mir zusammenarbeiten, da gehe ich natürlich hier auch mal was essen und verbringe mal einen Abend 2, 3 Stunden am Stück und plaudere über Gott und die Welt und Familie und Werte und kriegt dann in diesen Gesprächen, jetzt auch in meinem Alter und mit den vielen Jahren in dieser Branche, habe ich dann, glaube ich, schon ein gutes Verständnis, ob jemand als Mensch, als Führungskraft geeignet ist oder nicht. Wie definiert eine Führungskraft People Management? Na, da gibt es nicht die eine Wahrheit, aber es gibt schon so Indikatoren, wenn mir jemand also widerspiegelt, dass er grundsätzlich immer der Beste sein muss in seinem Team. Auch das klingt furchtbar banal, aber ich fürchte, sowas gibt es auch heute noch. Ja, dass es Leute gibt, die meinen, wenn ich 10 Leute zu verantworten habe, dann muss ich auf jeden Fall mal der Allerbeste sein. Und ja, das gibt es noch und das ist vielleicht dann auch relativ offensichtlich nicht unbedingt gutes People-Management oder auch nicht gute Führungskultur. Aber ist jemand transparent, Kommunikation, Werte hatte ich gerade schon gesagt, das sind alles Indikatoren.
Ja, sehr interessant. Du, eine Frage noch, wir kommen langsam auch schon zum Ende.
Ja.
Was würdest du denn tun, wenn du jetzt gar nicht in der Geschäftswelt tätig sein würdest oder dürftest? Also angenommen, keine Wirtschaft, müsste was ganz anderes sein, so.
Ja, ich habe die erste Hälfte meines Lebens nur Musik gemacht, ne? Habe immer viel Schlagzeug gespielt. Ich habe dann irgendwo im Alter von 18 musste ich mir die Frage stellen, wie ich das jetzt professionell weitermachen oder will ich irgendwas studieren? Und das war eine sehr schmerzhafte Entscheidung für mich. Aber als ich 18 war, das war eben genau Mitte der 80er Jahre, das war die Zeit, wo die Rhythmuscomputer, die Drumcomputer auf den Markt kamen und sich in der Fachwelt, in den Fachmagazinen, die ich natürlich verschlungen habe als junger Kerl, dann die Top-Drummer weltweit die Frage gestellt haben, werden wir eigentlich in 5 oder in 10 Jahren noch gebraucht? Und ich würde mich grundsätzlich schon als so eine Art Risk-Taker bezeichnen, aber zu der Zeit habe ich wirklich gedacht, oh je, ich habe jetzt noch nicht mein Abi, sollte ich nicht das erstmal zu Ende machen und so weiter. Und habe mich dann entschieden, später dann auch Physik zu studieren. Da habe ich ganz schön gehadert mit dieser Entscheidung, ja, aber ich glaube, im Nachgang war es richtig, weil heute ist für mich Musik machen ein Hobby, was mir großen Spaß macht, wo ich nicht meine Miete von bezahlen muss oder mein Haus abbezahlen muss. Und es ist ein Privileg, dass ich es nur machen kann, wenn ich möchte und nicht machen muss, um damit meine Familie zu ernähren. Aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich ansonsten Profi-Drummer geworden.
Und in welche Musikrichtung wäre das dann so?
Ach, ich habe, glaube ich, in 100 Bands oder sowas gespielt und alles meine eigentliche Musikrichtung ist so Soul, Funk, Rock bis zum gewissen Grad. Ich habe aber auch Musicals gespielt, Jazz und solche Dinge. Aber ich glaube, Funk, das wäre so meine. Funk, Soul, das ist so meine Musikrichtung.
Okay, und hast du zu Hause noch ein Schlagzeug
im Keller? Oh ja, ich habe mehrere Sets noch und eins immer aufgebaut und eins immer eingepackt, weil wenn irgendwo eine Jam-Session oder sowas anstellt, dann kann ich es gleich mitnehmen und losziehen. Also Musik ist mir nach wie vor sehr, sehr wichtig.
Nicht schlecht. Was ist das kleinste Set Drumkit, was man so mitnehmen kann? Da gibt es wahrscheinlich so mittlerweile nur so Pads, oder?
Das kleinste ist, wenn du eine Hi-Hat nimmst und eine Snare und eine Bassdrum.
Okay.
Das ist eigentlich die Kern-Rhythm-Section sozusagen, die du brauchst, um einen Groove zu spielen.
Okay. Und machst du auch irgendwie so mit digitalen, also auch mit so Drumcomputern und Software was, oder?
Ja, heute spielt man ja Hybrid. Man hat typischerweise, also nicht alle, aber man hat typischerweise ein akustisches Set, also was auch ohne jede Elektronik funktionieren würde. Das steht zum Beispiel jetzt bei mir immer im Keller und ist auch immer komplett mikrofoniert, sodass ich über einen Mixer mit einem Kopfhörer spielen kann. Und typischerweise Hybrid heißt, dass ich aber auch noch Triggermikrofone dran habe, die irgendwelche elektronischen Sounds noch triggern, die ich dann noch da drauf mixen kann.
Okay.
Und somit kannst du eigentlich mit einem guten akustischen Schlagzeug plus dieser elektronischen Helferlein fast jeden perkussiven Sound generieren, den man sich vorstellen kann. Mhm.
Aber man kann eigentlich auch so Vocals drauf machen, oder, wenn man Lust hat?
Könnte man auch, aber dann wird es natürlich schon sehr experimentell und esoterisch, hätte ich beinahe gesagt. Also das ist dann schon wieder, da machen bestimmt viele Leute tolle Sachen, aber das ist dann nicht mehr meins.
Okay, alles klar. Mega spannend. Hey, herzlichen Dank, dass ich da heute mal reinblicken durfte. Erstens bei euch und zweitens natürlich auch bei dir. Sehr interessanter Werdegang. Ich bin gespannt, was sich in den nächsten 4-5 Jahren in eurer Branche tut und freue mich, wenn wir nochmal ein Update irgendwann machen.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Franz.
Super. An alle, die jetzt noch zuhören, wir freuen uns über Feedback. Also ihr könnt auf Spotify zum Beispiel direkt die Episoden kommentieren. Das ist ein neues Feature oder halbwegs neu. Da kann man sich natürlich auch mit anderen Leuten austauschen, die den Podcast gehört haben. Alternativ natürlich immer bitte den ganzen Kanal einfach abonnieren und uns Feedback geben. Das wäre natürlich super, wenn ihr auch der Meinung seid, dass die Gespräche mehr Leute hören sollen. So ein Podcast ist ja ein Format, was nicht algorithmisch oder nicht zwingend algorithmisch wächst, sondern eher über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr es weitererzählt, selbst wenn es nur eine Person ist, heute Abend am Messtisch vielleicht. Ja, das Format ist nur möglich, weil es auch Atreus gibt. Atreus beantwortet die Frage rund um das Thema, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Wenn das ein Thema ist, was euch gerade rumtreibt, es kann zum Beispiel sein, dass ihr Kompetenz oder eben auch Ressourcenengpässe habt, da können wir gegebenenfalls helfen, beziehungsweise das müssen wir erstmal rausfinden, also kommt gerne auf mich zu, auf LinkedIn, schreibt mir eine Nachricht oder schreibt mir über die Website eine Nachricht auf meine E-Mail-Adresse, dann melde ich mich bei euch, dann können wir einfach mal ein Gespräch führen und einfach mal sehen, ob eure Ziele für 2025 auch zu euren Ressourcen und euren Mitarbeitenden passen. Und wenn nicht, dann können wir sicherlich mit jemandem helfen, der entweder in der Kompetenzbereich oder im Ressourcenbereich euch da ein bisschen quersupporten kann. Ich freue mich auf eure Anfragen und ich freue mich auf Feedback für das Gespräch und noch viel mehr auch auf unser nächstes Gespräch. Dietmar, bis zum nächsten Mal.